Weil man ja viele Zungenrede diente der Anbetung. Mit Zungenrede könnte man Gott besser anbeten. Wird oft als Argument verwendet, aber schaut mal, wie unüberlegt diese Aussage ist. Gott versteht jede menschliche Sprache. Dass man in einer sogenannten Göttersprache besser mit Gott reden kann, ist eine heidnische Ansicht. Und wenn in Römer 8,26 steht, dass der Geist unserer Schwachheit aufhilft, dann meint es nicht, dass er uns dann Zungenrede schenkt, damit wir Gott besser anbeten können. Jesus hat in verständlicher Sprache gebetet, alle Gebete unseres Herrn. Dann, wenn Zungenrede zur Anbetung Gottes dienen würde, dann müsste gerechterweise jeder Gläubige in Zungen reden, weil jeder Gläubige Gott anbeten soll. Aber gerade das verneint ja Paulus und sagt, können etwa alle in Zungen reden? Haben etwa alle die Gabe der prophetischen Rede? Er erwartet als Antwort nein, weil eben der eine die Gabe hat und der andere die. Und Zungenrede müsste ewig bleiben, da die Anbetung Gottes ja nie aufhören wird. Die Zungenrede wird jedoch aufhören nach 1. Korinther 13,8. Die Stelle werden wir gleich lesen. In Zungenbeten macht übrigens auch Gebetsgemeinschaft unmöglich. Paulus schreibt, dass auf ein Gebet ein Amen gesagt werden soll. Das hat die Brüdergemeinde wirklich bewahrt und vorbildlich bis heute erhalten. Und ich versuche schon seit Jahren unseren lieben Geschwistern in Mannheim das lieb zu machen, dass das eine biblische Praxis ist, ein Gebet mit Amen zu schließen und auch dass andere mit Amen auf das Gebet antworten. Denn Amen kommt von dem Hebräischen Aman und heißt für fest erklären. Das ist die Unterschrift unter ein Gebet. Und wer nicht Amen sagt auf ein Gebet, hat entweder geschlafen oder er ist nicht einverstanden mit dem Gebet. Gibt nur die zwei Möglichkeiten. Das ist biblisch, neutestamentlich. Jetzt habe ich schon zweimal gesagt, wir kommen zu 1. Korinther 13. Noch ein dicker Brocken heute Nachmittag. Ihr seid wirklich großartig im Zuhören und Mitmachen. Aber ich hoffe, auch die Luft reicht noch. Ja, sonst können wir mal ein bisschen. 1. Korinther 13 ist jetzt wirklich etwas ganz, ganz Wichtiges. Korinther 13 wird sehr oft gepredigt, auch bei Hochzeiten und alles, natürlich, ist auch wirklich ein großartiges Kapitel. Aber worüber sehr selten gesprochen wird, sind die Verse 8 folgende. Paulus schreibt, die Liebe vergeht niemals, seien es aber Weissagungen, Prophetes, also prophetische Reden, sie werden weggetan, werden, seine Sprachen, sie werden aufhören, sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Weissagung heißt Propheteia. Prophetes ist der Weissager, der Prophet. Also, da werden drei Gnadengaben genannt, die aufhören sollen. Die charismatische Bewegung sagt, ja, klar, die werden aufhören im Himmel. Im Himmel werden die aufhören. Entschuldigung, das ist Unsinn. Im Himmel werden alle Gaben aufhören. Im Himmel werden wir auch nicht mehr die Gabe der Barmherzigkeit brauchen und auch nicht mehr die Predigtgabe. Und das ist einfach zu kurz gedacht. Ja? Im Himmel werden alle Gaben aufhören. Das steht nicht in Offenbarung 21, 22, dass wir da noch Gnadengaben brauchen werden, Charismen. Hier steht, drei Gaben werden aufhören. Warum? Von über 20 neutestamentlichen Gnadengaben, warum sollen diese drei ausgerechnet aufhören? Was haben die gemeinsam? Die haben etwas gemeinsam. Diese drei Gaben, Weissagung, also prophetische Rede, Sprachen, Zungenrede und Erkenntnis, haben etwas gemeinsam. Schaut, als nach Pfingsten die neutestamentliche Gemeinde entstand, zuerst in Jerusalem, Samaria und dann durch den Apostel Paulus in vielen Ländern, überall entstanden neutestamentliche Gemeinden, da hatten die aber kein Neues Testament. Die haben nicht mal das Alte. Die Gemeinden haben das nicht, das haben die Synagogen, die haben verschiedene Rollen des Alten Testaments. Wisst ihr, wie teuer das war, eine Rolle anzufertigen? Ja? Das Material war unerschwinglich teuer und auch die Abschreibarbeit war sehr teuer. Vielleicht hatte die Synagoge die Gesetzesrolle und einer hatte die Jesaja-Rolle und einer hatte die Daniel-Rolle, aber kaum eine Synagoge hatte das ganze Alte Testament. Und das Neue konnten sie nicht haben, das Neue war noch nicht da. In einer Übergangszeit von mindestens 30 Jahren, aber wahrscheinlich 40, 50 Jahre, hatten viele neutestamentlichen Gemeinden kein neues Testament. Die sollten die neutestamentliche Gemeinde leben, hatten kein neues Testament. Wie haben die das gemacht? Die haben ganz viel auswendig gelernt, und zwar die Reden Jesu, Bergpredigt und diese Dinge, alle auswendig gelernt. Paulus schreibt den Kolossern, lasst das Wort Christi reichlich in euch wohnen. Das Wort Christi, das waren die mündlich überlieferten Reden Jesu, die haben die alle auswendig gelernt. Die hatten kein Material zum Schreiben und keiner saß mit dem Laptop da. Und von daher haben sie nur eine Wahl. Sie mussten es auswendig lernen. Sie hatten kein neues Testament. So, und jetzt sollten die auf einmal, da kamen Fragen auf in den jungen Gemeinden. Wie sollen wir uns dem Staat gegenüber verhalten? Wie sollen wir umgehen mit dem Götzenopfer? Wie sollen wir umgehen mit diesem und jenem? Ja, da kamen Fragen auf, all die Fragen, die wir in den Lehrbriefen haben. Und dann kam Gott diesem Mangel entgegen durch besonders begabte Gabenträger, wahrscheinlich Brüder und Schwestern, die aufstanden und etwas weitergaben. Ob das in der Versammlung Brüder und Schwestern waren, will ich jetzt nicht erörtern, ja. Aber auf jeden Fall waren Gnadengaben da und die haben dazu gedient, diesem Mangel abzuhelfen. Da stand also einer auf und hatte eine Zungenrede. Und ein anderer übersetzte, legte aus. Einer stand auf und hatte ein Wort der Erkenntnis. Und der andere deutete es. Oder er deutete es selbst. Ein anderer stand auf und hatte prophetische Rede. Und sagte, der Herr, so spricht der Herr. Wir sollen uns so und so und so gegenüber dem römischen Staat verhalten. Das, was wir heute in Römer 13 haben. Das schenkte Gott damals durch diese Gabenträger direkt inspirativ in diese Gemeinden hinein. Jetzt ist der Unterschied. Direkt inspirativ. Die bekamen von Gott, vom Himmel, senkrecht vom Himmel, diese Offenbarungen und gaben die in die Gemeinden hinein. Und mussten geprüft werden. Sogar die prophetisch geredet haben, mussten geprüft werden. Im Alten Testament standen die Propheten auf und sagten, so spricht der Herr, und die brauchten nicht geprüft werden. Aber im Neuen Testament standen Leute auf und sagten, hier diese Offenbarung oder diese Zungenrede, diese Auslegung, und sie mussten geprüft werden nach 1. Korinther 14. Versteht ihr, was ich sagen will? Direkt inspirativ redete Gott in die Gemeinden hinein, weil kein neues Testament da war. Und dann, als das Neue Testament sich vervollständigte, als immer mehr neutestamentliche Schriften da waren, im Umlauf kamen, dann auch vervielfältigt wurden, da nahm Gott die Gaben weg. Diese Gabenträger waren nur für eine Übergangszeit vorgesehen. So, jetzt sagen natürlich die Charismatiker, und auch einige von euch werden das schon auf der Zunge haben, die mich ein bisschen die mir auf den Zahn fühlen wollen, die sagen jetzt, wieso behauptest du, das Neue Testament ist das Vollkommene? Schaut, in Vers 9 heißt es, denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise, wenn aber das Vollkommene kommt, wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Das Vollkommene ist nicht die Vollendung. Das Wort, das hier steht, toteleon, kommt 42 Mal im Neuen Testament vor und meint an keiner Stelle die Vollendung, sondern meint an jeder Stelle von 42 Mal etwas, was nach Gottes Willen hier auf dieser Erde schon zur Vollkommenheit gereift ist. Eine Stelle ist zum Beispiel in der Bergpredigt, kennt ihr, der Herr Jesus sagt zu den Jüngern, zu seinen Zuhörern, darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Da steht das Wort vollkommen, die Feindesliebe, die der Herr gelehrt hat, selbst praktiziert hat, ist hier schon eine Vollkommenheit, die hier auf dieser Erde erlangt werden darf, wenn wir sie uns schenken lassen in dieser Situation. Wenn wir Feinde lieben können, haben wir ein Stück vollkommener Liebe hier auf dieser Erde, nicht erst im Himmel, da werden wir keine mehr haben. 42 Mal kommt das vor und meint jedes Mal das, was hier auf der Erde zur Vollkommenheit gekommen ist. Das Vollkommene ist die ganze Offenbarung, weil das ist missverständlich, wenn es hier heißt, was stückweise ist, oder noch schlechter bei Luther, Stückwerk, das meint es nicht, hier steht griechisch das aus Teilen, das heißt das noch nicht Vollständige, wir würden sagen die Fragmente. Wenn die Fragmente zusammengesetzt sind, so, dann gibt das ein großes Bild. Die hatten nur Fragmente, wenn da einer aufstand und hatte diese Offenbarung und in der anderen Gemeinde stand einer auf und hatte diese Offenbarung. Es waren nur Fragmente. Aber wir heute, wir haben das ungeheure Vorrecht, die gesamte Offenbarung Gottes, auch das gesamte Neue Testament in Händen zu halten. Wir haben das Vollkommene, das hier auf dieser Erde zur Vollkommenheit gekommen ist. Noch ein Gedanke dazu, dann die Fragen bitte. Warum kann ich das so sicher sagen? Die Charismatiker sagen, ja klar, die drei Gaben hören auf, wenn der Herr Jesus kommt. Die sind hier nur zufällig rausgenommen, gerade die drei Weissagung, Erkenntnis, Sprachen, die hören auf, wenn der Herr Jesus kommt. Ich kann euch zeigen, dass das nicht stimmt. Weil, ist euch aufgefallen, alle die Elberfelder haben, die genau übersetzt, bei Weissagungen heißt es, sie werden weggetan werden. Hier steht griechisch katagetesontai, zungenbrecherisches Wort, das heißt abrupt enden, schlagartig aufhören, von jetzt auf nachher. Dann heißt es Sprachen oder Zungen, sie werden aufhören, da steht pausontai, von Pau, ja, können wir an Pause denken, das heißt langsam aufhören, ausschleichen, würden wir heute sagen, wie man ein Medikament langsam ausschleicht, absetzt. Die Zungenrede hat nicht sofort schlagartig aufgehört, sondern langsam ist sie weggenommen worden. Und dann heißt es wieder Erkenntnis, das meint inspirative Erkenntnis, nicht die Erkenntnis, die wir durch das Studium der Heiligen Schrift kriegen, die gibt es auch heute noch. Hier war direkt inspirative Erkenntnis und die wurde auch schlagartig weggenommen. So, jetzt sage ich euch, wenn der Herr Jesus kommt, wenn die Gaben erst dann aufhören würden, wenn er kommt, würden sie alle zum gleichen Zeitpunkt aufhören, weil er kommt in einem Augenblick, in einem Atomos, griechisch, in einem unteilbaren Augenblick werden wir verwandelt. Und dann würden die Gaben aufhören. Aber hier steht, zwei von den dreien werden schlagartig aufhören und die eine wird langsam ausschleichen. Und bitte sage mir jetzt keiner, ja, da hat Paulus nicht genau überlegt, was er da geschrieben hat, ja, das hat nicht Paulus geschrieben. Er hat geschrieben mit Worten, die der Geist lehrt, der Heilige Geist. Wir glauben an eine Verbalinspiration, ja, an die wörtliche Inspiration der Heiligen Schrift. Die Schrift ist so genau inspiriert. Und das sehen wir hier, dass sie uns zeigt, es ist nicht erst bei der Wiederkunft Jesu, wo die Gaben aufhören. Ich sage noch einmal, da werden alle aufhören. Aber diese drei hier, die haben in historischer Zeit aufgehört, als das Neue Testament komplett war. Da brauchte man diese Übergangsgaben nicht mehr, da musste keiner mehr aufstehen und musste Dinge sagen, die wir heute schriftlich im Neuen Testament haben. Und die charismatischen Propheten, die heute aufstehen in den Gottesdiensten, die haben dann ein Bild oder einen Eindruck oder eine Prophetie. Und das sind immer dieselben Sachen. Ich habe das in ganz verschiedenen Gemeinden beobachtet. Immer dieselben Bilder, die da weitergegeben werden. Ich sehe eine Mauer und die Mauer, die die muss fallen. Der Herr spricht, reiß diese Mauer ein und die Mauer ist zwischen euch und so weiter. Okay, dazu brauche ich keine Prophetie, dazu brauche ich keine Eingebung. Wenn Geschwister verstritten sind und eine Mauer zwischen ihnen ist, da sagt die Bibel deutliche Dinge zu, was sie tun sollen. Ja? Da muss nicht erst einer prophetisch solche Eingebungen kriegen. Wir könnten dann gleich noch eingehen auf den Fortgang dieses Abschnitts. Hier sind nämlich noch zwei Illustrationen gebraucht. Oder Erwin, willst du zwischenfragen jetzt? Ja, gut. Ihr seht, da geht es ja noch weiter. Da werden noch zwei Illustrationen gebraucht. Und zwar sagt Paulus weiter, als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind. Dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was kindlich war. So, er sagt, am Anfang, in der Kindheitsphase der Gemeinde, da war diese Sprache nötig, so wie Babys manchmal lallen, ja, und unverständlich reden. Das war am Anfang der Gemeindezeit. Aber als jetzt, wo die Gemeinde in das Mannesalter ein Gesicht erkennen, damals, vor 2000 Jahren. Und er wollte sagen, er bleibt in diesem Bild aus Teilen, von diesen Fragmenten, als die Einzeloffenbarungen waren und da mal einer aufstand und da mal einer, das gab ein ganz schemenhaftes, verzerrtes, lückenhaftes Bild, fragmentarisch eben, weil es nicht das Ganze war. Aber jetzt, wenn das Neue Testament vollkommen ist, wenn die ganze Offenbarung da ist, dann werden wir eine solche Christuserkenntnis bekommen können, wie als wenn wir von Angesicht zu Angesicht sehen, ohne dazwischengestellten Spiegel. Das will er sagen. Und dann sagt er, nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Das bleibt. Er sagt, die drei Gaben hören auf. Jetzt, bald, zukünftig, als das Neue Testament komplett war. Aber Glaube, Hoffnung, Liebe, das bleibt bis zum heutigen Tag. Und ich kann es nicht anders sagen, ich habe viele, viele, viele Stunden über diesen Texten verbracht und auch jede Menge gelesen dazu, auch aus dem Englischsprachigen. Und ich habe keine plausible Auslegung gefunden, die das wirklich anders zusammenbringt, wirklich homogen auslegt, dass alle Verse berücksichtigt sind, jeder Gedanke, und dann unter dem Strich rauskommt, dass diese Gaben eben heute noch da sind und erst bei der Wiederkunft Jesu aufhören, habe ich nicht gefunden. Aber diese Auslegung, die ich jetzt gerade versucht habe darzustellen, die macht für mich Sinn, die erklärt das vernünftig, warum ausgerechnet nur diese drei Gaben aufhören. Sie erklärt, warum sie nicht zur gleichen Zeit aufhören, zwei schlagartig und eine langsam ausschleicht. Und sie passt auch in den Kontext von 1. Korinther 12 bis 14 hinein. Erwin. Ja.
Ich selber sehe einfach, ich schaue nach wie vor widrig in den Spiegel, ich verstehe furchtbar viel im Neuen Testament nicht, Offenbarung erschreckt oder so. Unser
Augenblick gerade.
Dieses Stückwerk oder so, diese Zeit, der jetzige Zustand wird auch für mich einfach unheimlich gut beschrieben.
Weißt du, woran das liegt, Erwin? Entschuldige, dass ich dich unterbrechen wollte. Das liegt an den Flecken auf unserer Netzhaut, nicht an der Bibel. Wir haben eine komplette Offenbarung, nur wir kriegen nicht die Fülle der Erkenntnis wegen den Flecken auf unserer Netzhaut. Verstehst du, was ich sagen will? Bei uns sind dunkle Stellen in unserer Erkenntnis, weil uns die völlige Offenheit und Hinwendung zum Herrn fehlt und auch vielleicht das fleißige Studium des Wortes und all diese Dinge, ja. Das liegt an uns, das liegt nicht an der Offenbarung. Das ist jetzt kein,
kein Spiegel mehr, wie damals, an dem man reiben müssen und doktern, ja. Das ist jetzt von Angesicht zu Angesicht. Es gibt keine höhere Offenbarung als das, was wir hier haben. Gibt es nicht. Es ist die Fülle, ja, das ist zur Fülle gekommen, sagt Paulus. Das liegt an uns. Ja. 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 Ich auch noch nicht alles, ja. Ich glaube, das ist ein Wachstumsprozess, den Herrn immer tiefer erkennen. Der Apostel Paulus, mit dem wir uns nicht auf die Stufe stellen können, der schrieb am Ende seines Lebens den Philippern, dass er immer noch danach strebte, den Herrn noch mehr zu erkennen, ja, in Philippa 3. Und dann, wie weit sind wir davon entfernt, ja? Aber ich glaube, wir hätten anhand des Neuen Testaments, haben wir alle Informationen, um den Herrn in seiner ganzen Größe und Schönheit und Herrlichkeit und Fülle zu erkennen. Nur, es liegt an uns. Es liegt an unserer Schwachheit und an der endlichen Existenz und allem, ja? Arthur.
Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus Christus.
Ja, also der Prozess, ja, der Wachstumsprozess in der Erkenntnis. Und er schließt den zweiten Petrusbrief mit den Worten, wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Immer noch weiter. Paulus hat auch die Philipper hat gesagt, das und das habt ihr alles, aber weiter, liebe Brüder, ja. Er hat nie gesagt, schön, jetzt habt das, jetzt ruht euch aus, jetzt lehnt euch zurück. Immer weiter. In die Tiefen der Erkenntnis der Liebe Gottes, seines Wesens. Uwe.
Ja, ein wichtiges Argument hast du noch nicht gesagt, was mir ganz wichtig geworden ist, das ist, dass die Verse 8 bis 12 ja eigentlich ein Zwischengedanke sind. Mhm. Es geht ja am Anfang von der Liebe.
Ja.
Und in Vers 8 heißt die Liebe vergeht niemals und dann kommt Weisheit und Sprachenrede und so weiter.
Ja.
Er kommt ja dann in Vers 13 wieder zurück auf die Liebe.
Ja.
Das heißt, von Vers 8 bis Vers 13 ist so ein Nebengedanke, ein Zwischengedanke.
Mhm.
Und für mich ist eigentlich entscheidend, dass der Vers 13 anfängt mit dem Wörtchen jetzt aber.
Mhm.
Aber.
Ja.
Weil er schließt ja direkt an die Liebe da an und er sagt, die Liebe vergeht niemals, Weissagung wird weggetan werden.
Mhm.
Und nun aber, also von jetzt ja. an, bleibt Liebe, Glaube, Hoffnung.
Genau.
Und das bedeutet für mich, er muss den Zeitpunkt meinen in der Heilsgeschichte.
Ja.
Weil wenn er das nicht meinen würde, dann würde die ganze die Struktur gar nicht passen.
Ja, warum sagt er dann nun aber? Ja?
Wenn er die Verse ihn weglässt von 8 bis 12, dann wird es für mich relativ deutlich, dass er wirklich einen Zeitpunkt meint nach einer gewissen Zeit.
Ja. In der Zukunft liegend, im Augenblick der Abfassung, aber eben die Zeitgeschichte zeigt übrigens, das habe ich vergessen zu erwähnen, dass Zungenrede noch bis Anfang des 4. Jahrhunderts in den Gemeinden beobachtet wurde, haben die Kirchenväter aufgeschrieben, die Kirchenhistoriker, bis Anfang des 4. Jahrhunderts, bis 300 ungrad, wurde noch Zungenrede beobachtet in den Gemeinden, während diese prophetischen und erkenntnismäßigen Äußerungen schon viel früher nicht mehr beobachtet wurden. Da hat natürlich keiner das genaue Datum, ja, es konnte ja gar keiner von oben beobachten, wo hört das jetzt auf, ja, aber irgendwann merkte man, das ist nicht mehr da in den Gemeinden. Und dann kommt es in der Kirchengeschichte nur noch, muss ich leider sagen, in sehr unnüchternen, schwärmerischen Kreisen vor. Bei den Montanisten und bei den Donatisten und wie die alle hießen. Das waren aber wirkliche schwärmerische Gruppen, ja, die ganz seltsame Ansichten zum Teil vertraten. Und die hatten dann manchmal auch Zungenrede. Das muss ich einfach so sagen, von der Kirchengeschichte her. Schließen wir vielleicht diesen Punkt, damit wir auch bald zur Landung ansetzen können. Kennzeichen der Erfüllung mit dem Heiligen Geist sind nicht die Gaben, sondern immer die Frucht des Geistes. Galater 5, 22. Denn ihr wisst ja, die Korinther waren reich, die hatten alle Gaben, die hatten keinen Mangel an irgendeiner Gabe und dennoch musste sie Paulus in 1. Korinther 3 fleischlich nennen. Man kann alle Gaben haben und doch ganz fleischlich sein. Kommen wir achtens zum charismatischen Lobpreis. Ich sagte schon, ich möchte das jetzt wirklich kürzer behandeln, die letzten drei Punkte, dass wir doch in einer Viertelstunde fertig sein können. 1982 war ich in München in einer Gemeinde und auf einmal wurde das Lied gesungen, das wir alle kennen, der Chorus, die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich. Wunderschönes Lied, singe ich sehr gerne. Und das war in einer ganz normalen Kirchengemeinde in München-Leim und auf einmal standen die Leute auf und fingen an, die Hände zu heben und tanzten da so rum. Und ich denke, was ist denn jetzt passiert? Und dann haben wir hinterher den Bruder dort gefragt, den Zuständigen, und da sagt er, ja, das müsst ihr wissen, mit diesem Lied hat bei uns die charismatische Gemeindeerneuerung begonnen. Und das ist unser Lieblingslied. Da war ich um eine Erfahrung reicher, das wusste ich bis dahin nicht, dass Lieder tatsächlich eine Bewegung weitertragen können. Die Gemeinde ist heute charismatisch, ja. Das heißt, all diese Dinge, die so in charismatischen Kreisen gepflegt werden, werden auch dort praktiziert. Und begonnen hat es mit einem Lied. Jetzt keine Angst, ich bin nicht gegen das Lied, ich kann das heute noch gerne singen. Aber was ist jetzt der Unterschied? Lieder können bahnbrechende Funktion haben. Positiv bei Evangelisationen zum Beispiel ist es nicht unwichtig, welche Lieder da gesungen werden. Aber auch negativ, wenn eine seelisch-fleischliche Atmosphäre entsteht. Und jetzt muss ich was sagen zum charismatischen Lobpreis als Grundlage für Inspirationen und Wunder. In den charismatischen Veranstaltungen, habt ihr vielleicht selbst schon miterlebt, wird am Anfang immer eine Lobpreiszeit angesetzt. Die kann bis zu 2 Stunden dauern, habe ich schon erlebt, miterlebt, oder aber mindestens eine halbe Stunde Lobpreiszeit. Und da werden dann manchmal Lieder gesungen. Es fängt sehr schnell an, schnelle Lieder. Eben in der besagten Gemeinde in Pensacola, Florida, letztes Jahr, da sagte der Leiter, so, wir kommen jetzt zum Lobpreis. Und alle, die da oben auf der Empore sind, die sollen runterkommen, weil die Statik der Empore verträgt den Lobpreis nicht. Da dachte ich schon, oh, was kommt denn jetzt? Und dann kam aber was, ja. Die sind da drin gehüpft und gesprungen, ja, und gestampft. Da wusste ich, warum der die von der Empore gerufen hat. Ja. Naja, zuerst schnelle Lieder und dann wird es langsamer, hinführend, stiller, wirklich hinführend zu Christus, Anbetung des Vaters, manchmal auch charismatische Lieder, die den Heiligen Geist anbeten, was ich so in der Bibel nicht sehen würde, was der Heilige Geist auch gar nicht erwartet. Er möchte im Gegenteil wie ein Scheinwerfer Jesus groß machen und den Vater und das vollbrachte Werk. Nun gut, aber Charismatiker selber, das ist jetzt nicht meine Interpretation, Charismatiker selbst sagen, dass hinter dem Ganzen eine Methode steht, eine Philosophie. Und zwar muss sich der Lobpreis verdichten. Das ist jetzt Originalton, ja. Der Lobpreis muss sich verdichten. Das heißt, wenn der Lobpreis immer inniger wird und der Herr immer mehr, ja, angebetet wird, gepriesen wird durch die Lieder und dass immer die Hingabe immer größer wird und echter und so weiter, und sie drücken das auch oft aus, das muss ich ehrlich sagen, sie drücken das aus mit ihren weit geöffneten Händen und mit, wenn sie so nach oben beten, mit manchmal richtig verklärtem Blick, ja, zum nach oben schauen. Sie wollen sich wirklich völlig öffnen und hingeben dem Herrn. Und wenn sie das tun, dann meinen sie, dann thront Gott über den Lobgesängen Israels, wie es einmal im Psalm heißt. Das heißt, dann ist Gott gegenwärtig, ganz real, durch den Heiligen Geist. Und wenn der Lobpreis sich verdichtet hat, dann teilt der Heilige Geist Gaben aus. dann gibt er prophetische Rede, dann gibt er Bilder, dann gibt er Heilungen, dann gibt er Träume, dann gibt er Visionen, dann gibt er diese Dinge, wenn der Lobpreis sich verdichtet hat. Ich sage nochmal, das ist nicht meine Interpretation, das ist charismatische Sichtweise, und darum muss ich natürlich da hinterfragen, ist das legitim, ist das überhaupt von Gott so gewollt, dass wir etwas so aufbauen, so mit Methode, um irgendwie etwas zu erreichen, ja, da ist doch wieder Anbetung ein gewisses Mittel zum Zweck, ja, damit jetzt eben Dinge passieren können, oder ist da wirklich reine Anbetung, die keinen Hintergedanken hat und keinen Nebenzweck erfüllt haben will. Und vor allen Dingen muss ich ein großes Fragezeichen machen, hinter diese Zeichen und Wunder oder Visionen, diese Manifestationen des Heiligen Geistes, die dann angeblich geschehen. Weil nach dieser Anbetungszeit werden dann oft Leute nach vorne gerufen und da wird gesagt, wer jetzt etwas empfangen hat im Lobpreis, der soll jetzt kommen und soll es weitergeben. Dann kommen überwiegend Frauen, muss ich wieder sagen, die einfach dafür offener sind, gerade auch in der charismatischen Bewegung, aber manchmal auch Männer, und dann sagen sie, was haben sie ein Bild gesehen? Ich sah ein Bild, Jesus war in der Wüste und er saß an einem Brunnen. Und ich sah lauter durstige Menschen. Und dann sagte Jesus, kommt zu mir, zum Brunnen, ich will euch Wasser geben, ich will euch erquicken. Brauchen wir dazu so ein prophetisches Bild? Oder haben wir das nicht auch in der Bibel? Hätten wir da nicht auch aufstehen können und andere Verse lesen aus der Schrift? Gut, ist wieder kritisch hinterfragt, ja. Aber die Frage ist überhaupt, haben diese Leute wirklich eine Offenbarung von Gott erhalten? Oder sind da nicht einfach auch oft sehr seelische und gut gemeinte menschliche Dinge mit im Spiel? Ich glaube nicht, dass Gott auf diese Weise sich mitteilen will heute. Ich glaube, dass Gott heute einen anderen Weg hat, wie er zu uns reden will. Und ich kann das nicht anders sagen. Gottes Weg, der normale Weg heute in der Gemeindezeit, ist, dass er sich durch das Wort mitteilt. Und das möchte ich gerne mit der Bibel belegen. Und ich bitte euch, eine Stelle aufzuschlagen in 5. Mose, Kapitel 17. Fünfte Mose 17 ist das Gesetz über den König. Wenn Israel mal einen König haben wird, dann soll er drei Dinge meiden: Macht, Frauen und Geld. Und dann Vers 18, 5. Mose 17, Vers 18. Wie wollte Gott zu einem König in Israel damals reden? Und es soll geschehen, wenn er auf dem Thron seines Königreiches sitzt, dann soll er sich eine Abschrift dieses Gesetzes, sprich der fünf Bücher Mose, in ein Buch schreiben, aus dem Buch, das den Priestern, den Leviten vorliegt, und sie soll bei ihm sein, und er soll alle Tage seines Lebens darin lesen, damit er den Herrn, seinen Gott, fürchten lernt, um alle Worte dieses Gesetzes und diese Ordnungen zu bewahren und sie zu tun, damit sein Herz sich nicht über seine Brüder erhebt und er von dem Gebot weder zur Rechten noch zur Linken abweicht. Wie wollte Gott reden? Wie sollte dieser Mann, der König, auf die Stimme Gottes hören? Hat Gott nicht gesagt, ich werde dann schon zu den Königen reden, ich werde ihnen Visionen, Träume, Offenbarungen, sonstiges geben? Nein, er hat gesagt, eine Abschrift des Gesetzes, sprich, er soll die Bibel bei sich haben. Und durch diese Bibel wollte Gott zu dem König reden. Damals schon. Wie viel mehr erst heute, wo wir eine komplette Heilige Schrift in der Hand haben. Gott hat in historischer Zeit unmittelbar zu den Menschen geredet, auf direkte Weise. Sie haben Gottes Stimme akustisch gehört oder in ihrem Inneren gehört, wie an Abraham und andere. Und seitdem das Neue Testament abgeschlossen ist, wir eine völlige Bibel haben, komplett, redet Gott in erster Linie mittelbar durch sein Wort, durch die Heilige Schrift. Da ist der gesamte Ratschluss Gottes, der gesamte Willen Gottes niedergelegt. Wir brauchen keine zusätzlichen Offenbarungen durch Stimmen, durch Träume, durch Visionen, durch Bilder, durch diese Dinge. Wir brauchen es nicht. Wir haben die Bibel. Und Jeremia sagte schon, ein Prophet, der Träume hat, der predige Träume. Wer mein Wort hat, der predige mein Wort recht. Ich bin fest davon überzeugt, dass Gott auch einmal gerade zu Ungläubigen, die die Bibel noch gar nicht kennen, dass Gott da auch in seiner Souveränität und Liebe andere Wege geht. Das kann ich immer stehen lassen. Mir hat neulich eine Frau erzählt, dass sie, eine Moslemin, dass sie die Bibel nicht hatte und dass Gott durch Träume zu ihr geredet hat, dass er ihr im Traum gesagt hat, sie soll sich eine Bibel besorgen und soll die Bibel lesen. Hat die im Traum gehört und dann hat sie angefangen, die Bibel zu lesen und ist zum Glauben gekommen. Das war nicht der Teufel. Ganz sicher nicht. Ich glaube, dass Gott da solche Wege gehen kann. Aber das ist doch nicht das Normale für uns, die wir heute auf der ganzen Welt die Bibeln in den Händen haben können. Sogar bis in den Urwald hinein haben die Leute heute vielfach die Bibel. Und ich glaube nicht, dass Gott da diese anderen Wege geht. Das ist, ich sage nochmal, Gott ist souverän, er kann das jederzeit. Aber er hat sich an bestimmte Prinzipien gebunden und vor allen Dingen hat er uns zuerst sein Wort gegeben. Und die Stellen, die brauche ich jetzt nicht alle lesen, die davon sprechen, dass wir sein Wort erforschen sollen und dass er uns leiten will durch sein gutes Wort. Das Wort ist übrigens vollkommen. Wir haben vorhin gesagt, das Vollkommene, im Psalm heißt es, dein Wort ist siebenmal geläutert und einige Male wird im Alten Testament das Wort, das Vollkommene genannt. Habe ich vorhin vergessen zu erwähnen bei der Stelle 1. Korinther 13, 8. Fragen wir neuntens, wer ist gefährdet? Wer ist gefährdet für vielleicht sich nach Dingen auszustrecken, die fragwürdig sind oder die vielleicht nicht von Gott kommen? Wer ist gefährdet? Menschen, die sich geistlich nach mehr ausstrecken. Ich habe das vorhin schon jemand gesagt, das ist zunächst mal ganz großartig. Es gibt genug von den 0815 Christen, ja, die wirklich mit dem untersten Minimum zufrieden sind. Minimalisten Christliche, die letztlich doch zufrieden sind damit, wenn sie die Seligkeit in der Tasche haben. Davon gibt es genug. Und es sind nur wenige, die sich eigentlich ausstrecken nach mehr, die sagen, die darunter leiden, dass oft alles so kümmerlich und dürftig ist in unseren Reihen. Ja? Aber einige sind es, die leiden darunter und die strecken sich dann geistlich nach mehr aus und schauen sich auch um, wo könnte das sein? Und da liegt natürlich eine gewisse Gefahr drin, weil ich kann euch ehrlich sagen, ich bin in so vielen Kreisen gewesen und ich habe es nicht gefunden. Menschen, die von Natur aus sehr seelisch, gefühlsmäßig veranlagt sind, sind natürlich viel mehr gefährdet als mehr rational geprägte Menschen. Und C, muss ich leider sagen, besonders hochmütige Menschen. Ich glaube, von Natur aus sind wir alle hochmütig, jeder von uns. Haben wir alle mitzukämpfen, vielleicht der eine mehr, der andere weniger, aber es gibt Menschen, man will mehr sein und mehr haben als andere Gotteskinder. Mehr Glauben, mehr Gehorsam, mehr Heiligung, mehr Erfahrung, mehr Gnade, mehr Macht und mehr Erfolg. Ja, mehr Heiligen Geist. Und man will andere auf sein Niveau erheben. Das ist oft die Wurzel. Ganz verborgen, latent. Das weiß natürlich keiner. Ja, das ist unbewusst im Herzen, das kann auch nur Gott aufdecken. Ich kann zu keinem hingehen und sagen, hör mal, du willst doch nur mehr sein als der oder als ich. Ja, das wird natürlich keiner annehmen. Das kann nur Gott offenbaren. Ich schließe mit Fragen aus diesem Buch von einem gewissen Rudi Holzhauer, der lebt nicht mehr, dass euch niemand verführe. Das sind Fragen, die er am Schluss in diesem Buch geschrieben hat. Und die sind mir schon unter die Haut gegangen, als ich die vor einigen Jahren zum ersten Mal las. Habe ich mein Glaubensleben nach einem fromm-religiösen Leistungsschema geführt und in einer Art von Selbstheiligung nach immer höheren übersinnlichen Erfahrungen gestrebt, die letztlich das Bedürfnis nach einer sogenannten Geistestaufe geradezu herausfordern? Eine ernste Frage. Zweitens, konnte ich in der Gnade und in der Kraft Christi, in ihm allein, meine Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung erkennen und annehmen? Er ist unsere Gerechtigkeit und er ist auch unsere Heiligung. Drittens, war meine Heiligung, mein Gehorsam, mein Glaube, meine Erkenntnis, also meine eigene Ehre, mein frommes Ich, die Triebfeder meines Glaubens, Denkens und Dienstes? Oder ging es mir tatsächlich nur um die Ehre Gottes? Viertens, waren mir meine religiösen Erlebnisse wichtiger als das nüchterne Zeugnis der Schrift? Habe ich nach hohen Dingen getrachtet oder mich herunter zu den geringen gehalten? Fünftens, habe ich den Kreuzes- und Leidensweg, die Schmach Christi bejaht und höher geachtet oder nicht doch den Triumph seines Sieges vorwegzunehmen versucht? Wir sind heute noch keine triumphierende Gemeinde. Wir sind Gemeinde unter dem Kreuz, verfolgte Gemeinde, leidende Gemeinde. Die Korinther, dem muss Paulus schreiben, ihr seid schon herrlich, ihr seid schon, ja, weiter? Wir nicht, wir Apostel, wir werden wie Kehricht behandelt und so weiter. Und man will manchmal unbewusst diese Sache schon vorwegnehmen, ein triumphales Christenleben, das eben Krankheit und all diese Schwachheiten hinter sich lässt und eben Full Power seinen Weg geht. Es ist eine gewaltige Spannung, in der wir da stehen, das ist mir ganz klar. Sechstens, habe ich wie ein Gewalttäter das Himmelreich an mich gerissen, das heißt an meine Person gebunden, oder genügte es mir, ein schlichter Wegweiser durchs Wort auf Jesus zu sein? Habe ich meine subjektive Erkenntnis zum Maßstab für andere gemacht, oder habe ich den Andersartigen, Andersdenkenden, Andersgeführten stehen lassen können? Habe ich die Gemeinschaft der Heiligen im eigenen Kreis und unter meinen Vorstellungen am besten vertreten gesehen oder hatte ich ein weites Herz für die Brüder? Es sind 8 Fragen, ich weiß nicht, sind es alle 8 bei euch oder nur 7? Alle 8, die mir sehr unter die Haut gegangen sind und wo es sich lohnt, darüber einfach mal nachzudenken. Letztens, 10., wie kann man sich lösen? So wie ich es vorhin schon beschrieben habe, ich musste mich selber lösen, damals 1981, durch eine aufrichtige Buße vor dem Herrn. Wenn man merkt, dass man über die Schrift hinausgegangen ist, dass man sich nach Dingen gestreckt hat, die gar nicht nüchtern waren und fragwürdig und so weiter, dass man den gesunden Boden verlassen hat oder dass man um Dinge gebetet hat, wo wir nirgendwo aufgefordert werden, darum zu beten. Oder einfach sich zu weit vorgewagt hat, das sollte man eine aufrichtige Buße tun vor dem Herrn, um Vergebung bitten und dann fröhlich seine Straße weiterziehen. Sich aber von diesem Geist, der eben zu diesem Höheren hingehen will, auf dem hier in den Fragen beschriebenen Weg, sollte man sich wirklich distanzieren. Das ist nicht der nüchterne, gesunde, biblische Geist und Haltung, die uns geziemt. Und durch eine ständige innere Haltung der Wachsamkeit gegen unser eigenes trügerisches Herz, aber auch gegen solche Angebote von außen. Überall gilt, prüfet alles, das Gute behaltet, der Grundsatz bleibt bestehen. Zusammenfassung, die Problematik der Pfingst- und charismatischen Bewegung ist, das habe ich heute wiederholt gesagt, eine Lehrproblematik und wir sollten mit dem Wort in der Hand, mit der Bibel argumentieren. Ich durfte es nicht oft, aber einige Male erleben, dass wirkliche, überzeugte Charismatiker oder auch Pfingstler sich durch biblische Argumentation haben überzeugen lassen und sie sind zum Beispiel heute Glieder unserer Gemeinde in Mannheim. Allein an drei Geschwister denke ich da jetzt. Ja, die Pfingst- und charismatische Bewegung lehrt eine zusätzliche Geistestaufe. Die Bibel lehrt, jeder Christ ist geistgetauft. Die Pfingst- und charismatische Bewegung lehrt und praktiziert die Zungenrede. Die Bibel lehrt, Zungenrede hat aufgehört. Die Pfingst- und charismatische Bewegung lehrt Zeichen und Wunder. Die Bibel lehrt, das war epochebedingt. Darüber haben wir lange gesprochen. Schluss. Die 7 Cent Schreiben der Offenbarung, die ihr wahrscheinlich alle gut kennt, kritisieren ja einiges in den damaligen Gemeinden, aber ist euch schon mal aufgefallen, dass wir in diesen 7 Gemeinden keine Klage haben wegen mangelnder Geistestaufe oder wegen mangelnder Geistesgaben, aber 5-mal steht in den Sendschreiben, tue Buße. Der Weg zum Erfülltsein mit dem Heiligen Geist ist meines Erachtens ein geregeltes Gebetsleben und eine ständige Haltung der Buße, meint jetzt nicht, dass wir immer unterm Teppich gehen sollen, sondern immer in dieser Haltung stehen sollten. Herr, ich will bereit sein, mich korrigieren zu lassen. Ich weiß, ich bin ein fehlerhafter, schwacher Mensch, der Korrektur braucht, der von deinem Wort und auch durch Brüder, durch andere Geschwister wirklich Korrektur braucht. Das meine ich mit einer Haltung der Buße. Ich habe euch dann noch hinten ein Blatt dran gehängt. Das ist eine Gegenüberstellung von Karl-Hermann Kaufmann, den ich vorhin ganz zu Beginn schon mal erwähnt habe. Das könnt ihr in aller Ruhe... Ist nicht bei allen dran. Oh, ja, bei denen, die ich nachkopiert habe, da fehlt's. Bei 15 Leuten fehlt's, aber bei 30 Leuten hängt's hinten dran. Wer das noch will, kann sich... Muss ich das bei jemand anderen abkopieren. Lasst mich jetzt wirklich schließen. Kurt Tucholsky hat gesagt, jeder gute Redner muss seinen Redeschluss 3-mal ankündigen, das ist aber jetzt wirklich der echte Schluss. Kolosser 2, Vers 9, damit möchte ich schließen. Seht zu, dass niemand euch einfange durch die Philosophie und Lehren Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christus gemäß. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Ihr lieben Geschwister, wir sind in ihm zur Fülle gebracht. Wer will uns denn mehr geben als das, was hier steht? Wir sind in Christus zur Fülle gebracht. Wir brauchen weder ein Toronto, Chicago, Pensacola noch Honolulu Segen. Wir brauchen nicht hinpilgern irgendwohin, auch nicht an scheinbar besonders gesegnete Orte. Wir sind in Christus zur Fülle gebracht. Und jetzt liegt es an uns, dass wir das ausleben, dass wir durch eine wirklich enge Beziehung mit dem Herrn und durch Studium seines Wortes und in dieser Haltung, wie ich es eben beschrieben habe, dass wir wachsen in Gnade und Erkenntnis. Und dann haben wir ein reich gesegnetes Leben und dann wird es auch unsere Versammlungen prägen und echtes geistliches Leben ist da und Leute werden nicht von uns weggehen müssen an andere fragwürdige Orte, aber wir werden das auch nie verhindern können. Auch wir in Mannheim können es nicht verhindern, dass ab und zu Leute gehen. Da müssen wir uns auch drunter beugen und wirklich zuerst bei uns ans Herz klopfen und sagen, an die Brust schlagen. Wir wissen, es ist alles noch viel zu kümmerlich und so mangelhaft. Und da müssen wir wirklich zuerst bei uns beginnen, wenn Leute gehen. Auch bei uns sind schon Leute gegangen und andere haben das vielleicht vor. Das beugt mich jedes Mal. Aber trotzdem kann ich nichts anderes sagen als das, was hier in Kolosser 2, Vers 9 steht. Schluss.